Jesus, es geht nur um dich. Auch heute Morgen hier im Gottesdienst, und das ist schön. Ich möchte dir danken, dass wir hier sein können. Ich möchte dich bitten, dass der ganze Gottesdienst ein Werkzeug ist, dass wir ein Leben in Anbetung führen können. Dass wir, wenn wir in der kommenden Woche unterwegs sind, etwas sein können, wie du in deinem Wort sagst, zum Lob deiner Herrlichkeit und nur das tun, was du segnen möchtest. Ja, dazu schenkt dein Wort jetzt, dazu schenkt jede Begegnung, dass sie uns das lehrt und dass sie uns da hineinführt. Wir danken dir, dass du unser großer Helfer, unser Hirte und unser Begleiter bist. Amen. Ja, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus an diesem wirklich herrlichen Sommertag. Ich finde es schön, und allen, denen es zu warm ist, habe vorhin schon zu jemandem gesagt, der Winter kommt bestimmt. Ob es ein Trost ist, weiß ich nicht. Ja, heute mein Thema, erfolgreich leben in schwierigen Zeiten. Also ich habe das Thema nicht umsonst so gewählt, denn wer von uns ist denn nicht gerne erfolgreich? Und das meine ich jetzt zunächst mal gar nicht so sehr im Sinne von Geld und Besitz und Wohlstand, Gesundheit, auch wenn das natürlich mit Sicherheit dazugehört, wenn es um das Thema Erfolg geht, klar. Ich möchte das Thema von einer Seite angehen, die uns von Paulus praktisch vor Augen geführt wird. Er fordert uns mit Worten in 1. Timotheus 6 dazu auf, geistlich strebsam zu sein. Also sich geistlichen Erfolg nicht nur zu wünschen, sondern ihn auch tatsächlich anzustreben. Und dazu schreibt dann sein Mitarbeiter Timotheus, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Jage nach, kämpfe, ergreife. Also das sind alles Worte, die uns dazu motivieren sollen, in geistigen Dingen den bestmöglichen Erfolg anzustreben. Doch mein heutiges Thema hat ja auch noch eine andere Seite. Und die heißt, in schwierigen Zeiten. Ja, es stimmt, wir leben in schwierigen Zeiten, aber mal ehrlich, ist das echt was Neues? Wobei ich zunächst gar nicht daran gedacht habe, als ich so überlegt habe, an diese großen globalen Themen. Die sind auch ganz, ganz schwierig. Bei unserem Thema, da dachte ich eher so an die schwierigen Zeiten, die sich in unserem geistlichen, in unserem natürlichen Leben so ergeben können. Das Leben läuft eben nicht immer so, wie wir es uns wünschen, nicht? Und weil das so ist, habe ich euch in dieser Botschaft ein paar Tipps mitgebracht, wie wir erfolgreich leben können, eben auch in schwierigen Zeiten. Und dazu lesen wir einen Bibeltext aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Und der hat uns dazu ganz viel zu sagen. Es sind die ersten 14 Verse aus Jeremia 29. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonja und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schafans, und Gemaria, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Jahweh Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Also ein bisschen mehr als 1, Kind, glaube ich, braucht man da. 2, ne? Ja, 2, sind wir schon. Aber egal. Okay. Er hat es auf jeden Fall begründet. Das finde ich ganz toll, dass Gott es begründet hat. Hier an dieser Stelle. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn, wenn es ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich den Hintergrund dieses Berichts von Jeremia ein kleines bisschen erhellen, das könnte uns helfen. Zum Zeitpunkt dieser Worte befanden sich die Israeliten aus dem Südreich Juda in Gefangenschaft in Babylon. Der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusalem angegriffen, hat einen grandiosen Sieg errungen. Und die Juden, ja, sie gerieten in Gefangenschaft, weil sie Gott nicht gehorcht hatten. Vor langer Zeit hat er ihnen das verheißene Land gegeben. Und jetzt haben sie es wieder verloren. Obwohl sie von Gott gesegnet waren, mit allem, was sie brauchten, verachteten sie ihren Gott. Sie brachten fremden Göttern ihre Opfer. Natürlich, ja, sie haben dem Gott Israels auch noch ihre Opfer gebracht. Ja, sie beteten ihren Gott auch immer noch an. Sie baten ihn auch um ihre Versorgung. All das war da. Auf der anderen Seite brachten sie aber eben auch anderen Götzen ihre Opfer. Dem Baal, Asherah, Moloch, wie sie alle geheißen haben mögen. Und auf diese Weise haben sie den Gott verlassen, der sie so sehr gesegnet hatte. Und sie begaben sich damit auf den Weg menschlicher Tradition, menschlicher Kultur, weit weg von den Wegen des Gottes Israel. Also im Grunde, es passierte etwas menschlich gesehen völlig Normales unter diesem jüdischen Volk. Ja, sie lebten ja nicht isoliert, sie lebten inmitten einer Gesellschaft und da waren eben auch andere Menschen vorhanden. Gut, Gott hat am Anfang gesagt, schaut, dass die alle weg sind. Am Ende des Tages, aber sie haben es eben nicht gemacht und so lebten sie gemischt. Inmitten von andersgläubigen Menschen, Menschen, die den Glauben der Juden, die die Werte nicht geteilt haben. Naja, schauen wir uns an, sind wir nicht auch Kinder unserer Gesellschaft, unserer Zeit? Aber wir sind eben auch Kinder des lebendigen Gottes, ja, so quasi Bürger zweier Welten, so wie die Juden zur damaligen Zeit eben auch. Lassen wir uns deshalb von diesem Propheten Jeremia, der unsere Zeit schon kennt, ja, im Namen Gottes 6 Tipps mitgeben, wie wir klarkommen können in diesen spannenden Zeiten für unser geistliches Leben. Nicht, dass wir am Ende völlig in den Werten und der Kultur unserer Gesellschaft aufgehen. Dazu beginnen wir mit Jeremia 29, 5 bis 6. Achtet mal darauf, was hier steht. Baut Häuser und wohnt darin. Ich habe mich gefragt, warum hat der Prophet ihnen diesen Rat gegeben? Weil die Israeliten sich nicht niederlassen wollten. Sie wollten ihre Koffer nicht auspacken. Die Falschpropheten, die hatten gesagt, wir werden hier nicht lange bleiben. Keine Sorge, die Ägypter werden uns befreien, alles gut. Sie haben sich auf ihre Allianzen verlassen. Sie haben sich auf ihre Verbündeten verlassen, nicht auf den Gott Israels. Sie verließen sich darauf, dass andere ihre Probleme lösen könnten. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Aber genau das war es, was die Könige hören wollten. Das wollten die Priester hören. Oh, bleibt cool, Leute, wir werden nicht lange hier sein. Alles wird gut. Aber wie lange waren sie in Babylon? 70 Jahre lang. Hört sich nicht so richtig kurz an. 70 lange Jahre. Und der Prophet Jeremia, der wusste das vorher schon. Denn er hat sich eben nicht auf die Verbündeten seines Volkes verlassen. Er hatte sich nicht an die fremden Götter gewandt. sondern er hat auf den Gott Israels gehört und deshalb hat er zu seinem Volk gesagt, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Manchmal, da befinden wir uns ja in Situationen, wo wir uns fragen, bin ich jetzt gerade im falschen Film? Oder ist das alles real, was ich gerade so erlebe? Ich persönlich erlebe es immer wieder, dass ich so den Eindruck habe, ich bin irgendwie schon auf dem richtigen Weg, aber in mir möchte sich alles dagegen wehren. Manchmal möchten wir das fast schon Offensichtliche bekämpfen. Eigentlich wissen wir, in welche Richtung es gehen sollte. Und trotzdem gehen wir nicht in diese Richtung. Tun nicht, was wir sollten. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum möchten wir das manchmal offensichtlich einfach so bekämpfen? Und ich denke, es hat mit Angst zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir die Kontrolle nicht verlieren möchten. Wir haben schon gerne ein bisschen die Kontrolle über das, was so um uns herum geschieht. Wir möchten zwar das Ergebnis dessen haben, was wir tun sollten, aber wir sind nicht bereit, in die Richtung zu gehen, in der dieses Ergebnis zu haben wäre. Das hat mit Angst und Kontrolle zu tun. Aber Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Dort, wo Angst ist, da hat der Glaube keine Chance. Wo Angst die Richtung vorgibt, da hat der Glaube keinen Platz. Aber es geht nicht ohne den Glauben an den Gott, der uns führt. Wir können Gottes Wege nicht gehen, ohne ihm zu vertrauen, ohne daran zu glauben, dass er uns richtig führen wird. Und deshalb dieser Tipp, bleib auf dem Weg, auf dem du gerade bist. Natürlich soll das Gottes Weg sein, sonst würde ich ihn schnell verlassen, wenn es irgendwie geht. Geh erst dann weiter, wenn Gott dich weitersendet. Und dazu habe ich einen guten Tipp, so einfach mal Psalm 32, Vers 8, immer wieder lesen und meditieren, denn dieser Vers, der gilt dir ganz persönlich. Egal, auf welchem Stuhl du heute Morgen sitzt, egal in welcher Lebenslage du bist, Psalm 32, 8 sagt Gott zu dir, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das mache ich. Nicht vielleicht, nicht mal sehen, sondern er sagt, ich will. Und er sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Mit meinen Augen leiten. Dazu muss man natürlich in die Augen von Gott auch schauen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Der zweite Tipp. Jeremia 29,7. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch wegführen habe lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Suche das Wohl der Stadt, das Wohl des Umfeldes, in dem du dich gerade befindest. Denn wenn es deinem Umfeld wohl geht, dann geht es dir auch wohl. Das ist das Versprechen. Der Prophet Jeremia, der bittet die Israeliten, für die Stadt Babylon einzutreten, sodass es ihr wohl geht. Das heißt, er bittet die Israeliten, für ihre Feinde einzutreten. Für die Menschen, die sie gefangen halten. Also, das ist schon ein starkes Stück, ne? Was der Jeremia da erwartet. Denn um für seine Feinde zu bitten, da muss man sein Ego einfach auf die Seite legen können. Doch warum sollen sie das tun? Was ist der Schlüssel für das eigene Wohlergehen? Es ist die Bitte um das Wohlergehen des anderen. Oder anders gesagt, was ist der Schlüssel für eigenen Erfolg? Indem du den Erfolg des anderen in deinen Fokus rückst. Jeremia sagt, denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es dir auch wohl. Hier müssen wir genau hinhören. Manche arbeiten vielleicht in einem Umfeld, wo ihr zum Beispiel euren Chef nicht so mögt. Vielleicht mag er euch auch nicht, kann ja auch sein, ja. Aber umgekehrt vielleicht auch. Wenn du diese Einstellung zu deinem Chef nicht ändern kannst, wirst du den Segen in deinem Leben verhindern. Hör bitte genau hin, solange du dich gegen diesen Menschen stellst, verhinderst du Segen in deinem eigenen Leben. Wenn du aber beginnst, für deinen Chef, für deinen Lehrer, für deinen Nachbarn, für dein Umfeld zu beten, um Segen zu bitten, und zwar wirklich ganz ernsthaft, von ganzem Herzen, dann wird diese Person, dieses Umfeld gesegnet werden. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, das ist das Versprechen. Aber der Segen Gottes wird sich auch dir selbst zuwenden. Das gehört auch zu diesem Versprechen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Jesus hat ja auch schon darauf hingewiesen, auf die Feindesliebe und die Konsequenzen daraus. Im Grunde ist es die Botschaft, dass wir nicht so leben sollen, dass wir nur auf unser eigenes Wohlergehen bedacht sind. Dass es nur um unseren eigenen Erfolg geht. Wenn wir Jeremia folgen, wird der Spieß total umgedreht. Dann werden wir zuerst das Wohlergehen, den Volk, den Wohlstand, das Glück unseres Umfelds suchen. Und genau das wird die Dinge zu uns selbst bringen. Aber nicht, indem wir das Wohlergehen des anderen nur suchen mit dem Ziel, dass es uns sich zu uns selbst zuwendet. Ja, dann wären wir wieder nur bei uns. Ja. Ach, ich bitte mal für den, damit ich auch was kriege. Ja. So funktioniert es nicht. Suche von ganzem Herzen das Wohlergehen deines Umfelds und es wird zurückkommen. Das ist ein geistliches Prinzip. Du kannst dich dagegen auflehnen natürlich und sagen, ach, der Hans-Werner, bisschen heiß heute, was redet der daher? Ja. Kannst du machen oder du kannst es für dich fruchtbar werden lassen. Du hast die Wahl. Der Apostel Paulus drückt den gleichen Sachverhalt gegenüber seinem Mitarbeiter Timotheus aus, wenn wir in 1. Timotheus 2 in den Versen 1 bis 4 lesen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lange Jahre meines Christseins, da standen diese Verse für mich so Pate für die Inhalte meines Gebetes. Also Hans-Werner, wenn du dich hinsetzt, um zu Gott zu beten, dann muss Bitte dabei sein und Gebet und Fürbitte und Danksagung. Also die Inhalte halt. Alles Weitere wurde von mir so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ja, es ging um die Inhalte. Aber hier geht es gar nicht um die Inhalte meiner Gebete. Zumindest nicht in erster Linie. Hier geht es darum, dass wir in unseren Gebeten die Menschen und auch die Regierenden unseres Ortes im Blick haben, an dem wir leben. Wann hast du das letzte Mal gebetet für deinen Bürgermeister, Bürgermeisterin, für deine Verwaltung an deinem Ort, für die Menschen, die verantwortlich sind um dich herum? Es geht darum, vor allen Dingen, sagt Paulus, also vor allem anderen, das zu tun, an andere zu denken, für sie zu bitten. Und warum? Hat ja einen guten Grund, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und Jeremia sagt, denn wenn es ihr wohl geht, geht es dir auch wohl. Dahinter steckt ein Geheimnis. Das können wir nicht am grünen Tisch erfahren. Das müssen wir praktizieren. Such das Wohl des anderen, sagt die Schrift. Sag nicht ich. Zum Glück, ich könnte es gar nicht einhalten. Such das Wohl des anderen und du wirst in deinem Leben Wohlergehen bekommen. Einfach mal ein Beispiel dazu. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch ist vielleicht in einem Dienstleistungssektor beschäftigt. Auch hier kommt dieses Geheimnis zum Tragen. Manche haben ja Angst, ja, sie können ihren Job jeden Tag verlieren und so. Aber anstatt da Angst zu haben, fang einfach an, für die Unternehmen oder die Menschen zu beten, denen dein Unternehmen ihre Dienste anbietet. Ja? Denn wenn es diesen Unternehmen gut geht, wenn sie Aufträge haben, das kracht, werden sie immer wieder deine Dienste in Anspruch nehmen, also die deines Unternehmens, und du wirst einen Arbeitsplatz haben. So kommt das Wohlergehen wieder zurück zu dir, wenn du dich um diese Menschen kümmerst, um den Erfolg der Menschen, der anderen Menschen. Es ist so eine Art Kreislauf. Es steckt auch ein mächtiges Geheimnis dahinter, aber es zeigt auch, wir leben eben nicht auf einer Insel. Wir leben in einer Welt, die nicht nur global vernetzt ist, sondern eben bis in das kleinste Dorf irgendwo in der Provinz. Und das ist gar nichts Neues. Ich glaube, das war schon immer so. Ich denke, so funktioniert Menschsein. Ich glaube, Gott hat sich das einfach so ausgedacht. Hat eine gute Idee dabei gehabt. Dritter Tipp. Höre auf Gottes Stimme. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Also der dritte Tipp, um erfolgreich leben zu können, such dir keine Menschen, die dich in dem bestätigen, was du unbedingt hören willst. Also die Menschen, die dir so an den Ohren rumkitzeln, ja, wenn du was willst. Warum? Ist jemand von euch, irgendjemand vielleicht, mal zu Mama gegangen in seiner Kindheit, weil der Papa dir nicht gegeben hat, was du wolltest? Du erinnerst dich? Und wenn es Mama nicht getan hat, man hat bestimmt irgendjemanden gefunden, der es dann gemacht hat, in irgendeiner Form, ja, ganz bestimmt. Und wenn wir die Welt etwas beobachten, dann werden wir merken, dieses Verhalten, das findet sich nicht nur bei Kindern, sondern das ist unter den Erwachsenen gang und gäbe. Ein Beispiel, du möchtest dir irgendetwas kaufen, ja? Jetzt hast du einen Freund oder vielleicht einen Ehepartner, der sagt, oh, ich finde das nicht gut und ich möchte es eigentlich gar nicht, dass du das kaufst und dass du dir das zulegst und so weiter, ja? Also, sie würden den Kauf verhindern. Was tust du? Du suchst dir jemanden, der dir gut zuredet. Jemand, der sie zu dem Kauf rät. Das wolltest du ja hören, ja? Eigentlich weißt du, ja, ich soll es irgendwie nicht kaufen, aber der Nachbar sagt ja auch, dass es gut ist, das zu kaufen. Mein Freund hat nur etwas dagegen, weil er neidisch ist, glaube ich. Und so wie der in letzter Zeit guckt, der mag mich da, glaube ich, sowieso nicht so richtig. Und deshalb vergönnt er mir das nicht, dass ich mir das jetzt zulege. Ich glaube, so auf diese Art, so ähnliche Art, könnte es bei den Israeliten damals gelaufen sein. Und deshalb sagt Gott zu ihnen, hört nicht auf diese Propheten, sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Schaut doch, wo ihr seid. Sie können doch gar nicht recht haben. Ihr seid in Babylon und nicht von siegreichen Ägyptern umgeben, die euch nach Hause bringen. Also hört auf zu weinen und ungehorsam zu sein. Bleibt an dem Ort, an den ich euch angewiesen habe. Sucht für euer Umfeld das Beste und hört wieder auf meine Stimme und nicht auf die von falschen Propheten, die euch an den Ohren rumkitzeln wollen. Und wir können ja seine Stimme hören. Hat ja Jesus schon gesagt, Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Also Gottes Kinder können Gottes Stimme hören, auf jeden Fall. Nehmen wir hier Jesus beim Wort, das ist wichtig. Reden wir mit ihm, stellen wir ihm unsere Fragen. Und dann hören wir auf die inneren, positiven, spontanen Gedanken des Herzens. In deinem Herzen, da trifft Gott sich mit dir, um mit dir zu reden. Hör auf die Stimme Gottes und du wirst im besten Sinne erfolgreich sein. So sagt es das Wort. Der vierte Tipp, lass die Saat sterben und reifen, damit sie Frucht bringen kann. Ah, es wird so langsam ernst. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Diese 70 Jahre, das sind eine Übergangszeit für die Israeliten aus dem Südreich Juda. Übergangszeiten, das sind schwierige Zeiten. Von dem Moment an, an dem du zum Beispiel von einem Wort von Gott angesprochen worden bist, oder wo du vielleicht ein prophetisches Wort erhalten hast von einem prophetisch begabten Menschen, oder dir einfach klar geworden ist, wie deine Zukunft aussehen könnte oder auch sollte oder vielleicht auch muss, bis zu dem Moment, wo das dann beginnt, dass Gott das umsetzt, was er dir gesagt hat, das ist eine Übergangszeit. Und die kann sehr lange dauern. Das könnt ihr mir glauben. Kann ich ein Lied von singen? Es können Jahre vergehen, wie zum Beispiel 70 Jahre für die Israeliten. Oder wenn wir an den Josef denken aus dem Alten Testament, da waren es 22 Jahre, bis er seinen Traum verwirklicht sah. Oder 14 Jahre zwischen der Salbung von David durch den Propheten Samuel damals und seiner eigentlichen Krönung im Volk Israel. Und aus welchem Grund geschieht das immer und immer und immer wieder? Warum braucht es diese Zeiten des Übergangs? Weil es ein Naturgesetz menschlichen Lebens ist. Eine Saat braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Jesus wusste um dieses Naturgesetz menschlichen Lebens. Und Jesus hat auf seinen Vater gehört und wusste deshalb um seine Lebensmission. Er sollte sterben, damit wir leben können. Und deshalb hat er eines Tages zu seinen Jüngern gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dass es hier nicht nur um seinen Tod geht, sondern vor allem um das Leben seiner Jünger, das wird deutlich, wenn wir dann die nächsten beiden Verse lesen. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Abraham hat einen Sohn versprochen bekommen. 25 Jahre hat er darauf warten müssen. Nicht so morgen oder nächstes Jahr, 25 Jahre, das ist eine lange Zeit. David, habe ich vorhin schon angesprochen, vom Propheten zum König gesalbt. Und dann dauert es 14 Jahre bis zur Krönung. Tja, ich glaube, David musste auch im Herzen und in seinem Charakter König werden. Der König nach dem Herzen Gottes. Ich selbst habe im Jahr 2010 ein Wort bekommen von Gott, eine Berufung aus der Bibel. Ich habe es hier schon mal gezeigt. Seither sind 14 Jahre ins Land gegangen. Zum Teil schlimme Jahre, von der aktuellen Situation mal ganz abgesehen, das ist ein Albtraum. Aber wir sind noch nicht dort, wo die Verheißung Gottes uns gerne hätte. Wenn eine Saat aufgehen und Frucht bringen soll, muss sie zuerst sterben. Ist das eine schreckliche Idee Gottes? Ich glaube nicht. Auch wenn sie sich schrecklich anfühlen mag, das ist die andere Sache. Aber ich glaube nicht. Was haben wir denn davon, wenn wir auf unsere Zukunft vertrauen? Wenn wir uns auf Menschen verlassen? Was haben wir davon, wenn wir unsere Hoffnung auf das setzen, was unser eigener Traum ist? Wir hoffen mal auf unseren Traum, dann wird er schon kommen. Glauben wir wirklich, dass wir in der Lage sind, das zu erfüllen, wovon wir träumen? Nicht umsonst hat doch Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und bei Paulus heißt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also alles durch den, der mich, nicht alles selber. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Deshalb muss die Saat sterben. Deshalb muss die Vision sterben. Deshalb muss der eigene Traum sterben, damit Gott alles zum neuen, wunderbaren Leben erwecken kann. Schauen wir auf Josef. Sein Traum war, dass sich seine Brüder vor ihm verbeugen würden. Ha, das wäre herrlich gewesen. Und dann, dass er der Führer seines eigenen Volkes werden wird. Aber was hatte Gott mit ihm vor? Gott hat gesagt, Josef, du wirst Herrscher einer Nation und der Retter vieler Völker werden. Das mal ein Traum. Gottes Vision war viel größer als das, was sich Josef jemals hätte vorstellen können. Und deshalb, lass deine eigene Saat getrost sterben. Vertraue auf Gott, lebe in Geduld, denn er hat gesagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und damit ist auch gleich der fünfte Tipp verbunden. Der Feind wird versuchen, alles versuchen, um dich von den Wegen Gottes abzubringen. In den Jahren meines Übergangs, ich kann euch sagen, ich hatte Berater ohne Ende und die wollten nicht mal Geld. Aber die haben mich beraten, das kracht. Ja, alle schienen zu wissen, was ich zu tun habe. Alle wussten, du musst dich auf der Stelle bewerben, du darfst das auf keinen Fall tun und du musst dich dort bewerben und du musst das tun und du darfst das auf jeden Fall nicht lassen. Und also so wie du lebst, das ist doch vermessen und was auch immer. Ja, aber ich sage euch was, ich hatte immer das Bild vor Augen, als das Volk Israel in der Wüste um die Wolken- und Feuersäule kampierte. Weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen vor Augen habt. Frage, wann ist das Volk aufgebrochen, um an einen anderen Ort zu ziehen? Dann, wenn die Feuersäule oder die Wolkensäule sich erhoben hat, wenn die losgezogen ist. Und was war, wenn sie sich nicht bewegte? Dann hat das Volk die ganze Zeit da drauf geguckt und immer geguckt und wann wird sie sich jetzt endlich bewegen? Nein, sie sind einfach ihrem Tagesgeschäft nachgegangen. So sage ich immer wieder, solange Gott sich nicht von der Stelle bewegt, werde ich mich auch nicht bewegen. Feuersäulenprinzip. Oder wer die Wolkensäule mag, Wolkensäulenprinzip, wie man es auch immer nennen mag. Wenn Gott mir keine Anweisung gibt, etwas zu tun, werde ich nichts anderes tun als das, was ich beim letzten Mal gehört habe. Und das tun und tun und tun und tun. Was ich aber tue, ich achte genau darauf, ob Gott mir nicht was zu sagen hat. Also lass dich zu nichts drängen, zu dem du keinen inneren Frieden hast. Denn es kann in deinem Leben geschehen, was will. Aber eines darf dir nicht passieren. Du solltest es dir nicht leisten, die Wege und den Zeitpunkt Gottes zu verpassen. Denn womöglich ist die Wolkensäule irgendwo und du kampierst immer noch an deinem Ort. Sechster und letzter Tipp: Suche Gott von ganzem Herzen. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Suche Gott von ganzem Herzen. In unserem Bibeltext haben wir es hier mit einer Bedingung zu tun. Du wirst Gott finden. Das ist die Aussage. Aber die Bedingung ist, nur wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Nicht halbherzig, nicht mal so nebenbei, nicht zusätzlich zu irgendwelchen anderen Dingen in deinem Leben, sondern von ganzem Herzen. Das bedeutet nicht, dass du dich jetzt mehr anstrengen musst, ja? Dass du noch öfter beten musst, dass du noch mehr Bibelverse auswendig lernen musst oder vielleicht mal den ersten überhaupt in deinem Leben oder noch mehr Bibel lesen oder was auch immer. Nein, das auf keinen Fall. Denn das wäre ja auch nur halbherzig Gott gesucht, sondern Bibellesen gesucht und das Beten gesucht und das Auswendiglernen gesucht, was auch immer. Jesus sagte einmal in Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Habe ich vorhin schon angedeutet. Auf diese Weise suchen wir Gott von ganzem Herzen. Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Verändere mich, damit ich mit den Umständen klarkomme, in denen du mich gerade hineingestellt hast. Lehre mich, andere Menschen zu achten und auch die zu lieben, mit denen ich vielleicht nicht so richtig klarkomme. Lass mich deine Wege wissen, damit ich ihnen folgen kann. Gott von ganzem Herzen suchen, das heißt für mich einfach mit Gott im Gespräch bleiben. Mit Gott im Gespräch bleiben. Das heißt für mich, seinen Willen für mein Leben immer wieder zu erforschen. Mich der Ausführung seines Willens ganz hinzugeben. Das heißt für mich, meinen eigenen Stolz, Undankbarkeit, Unzufriedenheit, Sturheit, Egoismus, was auch immer auf die Seite zu legen, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Pläne aufzugeben, damit Gott mich ganz für seine Pläne gebrauchen kann. Und dann geschieht was ganz Wunderbares. Nein, du wirst Gott nicht finden. Nein, du nicht, aber Gott wird dich finden. Gott wird dich finden. Und ich glaube, es kann dir nichts Besseres in deinem Leben passieren, dass Gott dich findet. Ich schließe mit den Tipps, die uns der Prophet Jeremia für heute mitgeben möchte. Bleib auf dem Weg, auf dem du gerade bist, solange Gott dir keinen anderen zeigt. Such das Wohlergehen deines Umfelds, damit auch du Wohlergehen erleben kannst. Ein ganz starkes Prinzip und Geheimnis. Höre auf Gottes Stimme. Lass die Saat sterben und reifen, damit sie Frucht bringen kann. Lass dich nicht drängen, solange Gottes Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Und suche Gott von ganzem Herzen. Ich glaube, wenn du diese Tipps für dich so zu Herzen nimmst, dann wirst du in der Kraft Gottes und auch in Jesu Namen erfolgreich leben können. Ja, und das auch in schwierigen Zeiten. Amen.